So, erstmal guten Tag. Jetzt wurde alles über Feldfeld erzählt und ich habe mich eben dann gefragt, ob ich am besten dann meine Gage lieber spenden sollte, weil ich wusste nicht, was ich Neues erzählen sollte. Ich bin nicht hier, um einen Vortrag zu halten, auch nicht, um euch was zu lernen. Letztendlich möchte ich auch mit euch das teilen. Ich habe mich ja gefragt, warum ich hier eingeladen worden bin und auch, was mich an sich qualifiziert. Ich mache lediglich Bildungsarbeit. Seit 2 Jahren habe ich Bildungsarbeit über das Thema Fairtrade und wie man sich menschlich entwickeln kann. Diese Arbeit hatte mich nach Südamerika gebracht. Ich hatte ja das Glück, mit in Amazonasviertel mit kleinen Indianern zu interagieren und einfach über pädagogische Konzepte zu entwickeln oder zu sprechen, wie Bildung dort ankommt. Als Nebeneffekt habe ich ja die Produzenten kennengelernt, die Eltern. Die haben mich immer dann gefragt, wie die Ziegel an sich bedeutet und immer mich sehr viele Fragen über Fairtrade gestellt und warum die Preise so gehandelt werden, wie gehandelt werden. Das hat mich alles dazu geführt, hier hinzustehen. Nach 2 Jahren treibe ich ja Gespräche über Fairtrade, was es bedeutet, was ist gerecht. Beziehungsweise, was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Ja. Ich habe mich ja jetzt gerade gefragt. Die Sache ist folgendes. Wir Menschen, wenn wir hier vorstehen, wird von euch erwartet, dass wir eine gewisse Qualifikation haben oder eine gewisse Zertifizierung, damit eure Wertschätzung zu uns war. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Zertifizierung oder Qualifikation mit der Wertschätzung. Solange ihr das hat, gibt es immer einen Zusammenhang. Ich habe mich eben jetzt gefragt, mir wird 15 Minuten gegeben, um mit euch ein sehr komplexes Thema zu besprechen. Ich habe mich überlegt, okay, was soll ich in 15 Minuten mit euch reden? Und ich habe mich ja gefragt, was habe ich gedacht, als ich 15 war? Tatsächlich, da war so. Ich bin so, tut mir leid. Als ich 15 war, hat mich ja Gedanken gefragt, wie wir ausgehen, ob mein Taschengeld gerecht verteilt wird oder eben nicht, weil ich war ja, waren 4 Kinder, ob ich meine Ausgangszeit gerechter war als alle anderen meine als alle meine Freunde. Und jetzt, 15 Jahre später, stehe ich hier und rede ich über soziale Gerechtigkeit, was ist Fairness, ob überhaupt die Welt käuflich ist. Jeder von euch fragt sich ja, was hat Fairtrade und mir das Leben von der Junge von Handel damit zu tun. Es hat eine Entwicklung stattgefunden. Meine Mutter würde sagen, ich habe etwas gelernt. Okay, ich habe Psychologie studiert und das ist immer die Frage, ob das auch ein Studium ist, aber die Frage ist folgendes. In 15 Jahren von einer einfachen, banalen Frage. Ich habe mich gar nicht interessiert und jetzt stehe ich vor euch und hat sich ein Wandel stattgefunden. Diesen Wandel steht durch Lernen. Jetzt ist ja, was hat mit Fairtrade zu tun? Wir sehen hier die Schilder, 25 Jahre Fairtrade. Das heißt, wir müssen jetzt denken an die Anfangssituation. Ja. Fairtrade ist ein Gedanke oder das faire Handeln, die angefangen hat mit einer ethischen Frage. Wie soll ich ethisch konsumieren? Und das war schon in den 70er Jahren. Wenn wir von einer Entwicklung sprechen, müssen wir kurz uns die Frage stellen, wie sich diese Entwicklung seit den 70er Jahren bis heute stattgefunden hat. Ich weiß ja nicht, ob ihr die meisten von euch wissen, aber es gab das, ich meine, meine Mitkollegen wissen das, in Mittelamerika gab es eine Diktaturregie, eine sehr, sehr lange Diktaturregie, die über 40 Jahre gehalten hat. Das war in Nicaragua. Nicaragua ist sozusagen das Fairtrade-Land. Irgendwann müsste auch alles einen Anfang haben und das fand dort statt. Was ist da passiert? Es gab Rebellen, die einfach nach so langer Zeit Diktatur satt hatten und haben eine Guerilla, die sandinistische Bewegungsgruppe von Nicaragua noch. Das bedeutet, Und Kriege bedarf Ausrüstung. Ausrüstung ist teuer, macht man Geld. Was hat Nicaragua? Jede Menge, kein Erdöl, aber Kaffee. Das bedeutet, dass die Guerilla sich überlegt hat, okay, wir brauchen Geld, wir haben Kaffee, wir verkaufen jetzt Kaffee, damit wir unseren Guerillakampf finanzieren können. So haben die sandinistische Guerilla von Kaffeeexport so gemacht, dass es dadurch die Waffen exportiert oder finanziert worden sind. Und damals war der Kaffeekonsum ein politisches Handeln. Ich konsumiere durch mein ethisches Verhalten etwas, die gegen jegliche Diktatur, die alles gegen Demokratie ist, ich möchte das bekämpfen. Ja, also das war der Anfang. Wir hatten ja ökonomische, die ethische Konsumfrage war aus wirtschaftlichen Gründen. Das war ein wirtschaftliches Problem. Es war auch natürlich ein politisches Problem und auch ein sozioökonomisches. Das heißt, wir hatten in den 70er, Anfang der 80er Jahren sehr viele Felder, mit denen sich von Anfang an Fairtrade sich beschäftigt hat. Und jetzt ist ja die Frage, wie hat sich jetzt umgewandelt heute, viele Jahre später, und was hat mit uns jetzt zu tun? Das heißt, meine Motivation, Fairtrade-Produkte auf meinem Tisch zu haben, welche ist denn überhaupt? Ist wirklich nochmal so ein politisches Handeln zu machen, ein Statement zu sagen, ich bin gegen Ungerechtigkeit, oder benutze ich das einfach so? Das ist eben, was ich euch mitteilen möchte. Die Welt ist komplex genug. Es gibt sehr viele Komplexitäten. Wir haben uns schon alle, es gibt komplexe Wirtschaftssysteme, politische, ethnologische, pluralistische und individualistische Punkte. Das heißt, wir brauchen etwas, das uns alles vereinfacht. Wir reklamieren, vereinfachen Alternativen und uns wird ein Siegel gegeben, der sagt, ja, also alles wird sozial gerecht verteilt. Und wir brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern. Das ist jetzt mehr oder weniger mein Appell, und ob das gut ist oder nicht, das ist an euch selbst überlassen, sich mit solchen Gedankengängen zu beschäftigen. Wir müssen jetzt die Verantwortung nicht an Drittens abgeben. Weil wenn wir das machen, dann ändert sich ja nichts. Sozialen Wandel, und das war auch damals eine Bewegung, wir wollten uns einen sozialen Wandel, das über 25 Jahren schon überhaupt stattfindet. Der hat in den USA stattgefunden, die Amerikaner haben das finanziert, hat in Mittelamerika stattgefunden, von Leuten, die an sich kaum lesen können. Die haben gesagt, so wie es ist, kann nicht weiter so sein. Das sind immer viele Ideen und viele Zusammenhänge, die mit mir auf einmal kommen. Wir müssen uns verschiedene Fragen stellen, also wie viel weiß ich von diesen wirtschaftlichen Prozessen, die alles dahinter steckt. Dahinter, über jeglichen Siegel, es sind so komplexe Vernetzungen, die wir von denen an sich fernhalten. Vielleicht werden sie sich ein bisschen auseinander, damit man sich ein bisschen auseinanderhält. Ich hatte mir was aufgeschrieben, aber ich habe die Angewohnheit, frei zu vortragen, weil ich werde euch kurz eine kurze Metapher. Also, es wurde erzählt, dass Fairtrade mehr oder weniger Studien gibt, das hilft. Es gibt Studien, die das belegen, und auch andere, die es bestätigen. Je nachdem, wo die Studien gemacht werden. Fakt ist, dass die Orte, wo es angefangen hat, keine ständige Wirtschaftswachstum haben, sondern entweder genauso geblieben ist oder vielleicht noch ärmer, noch sind als vorher. Ich bin ein Freund von Metaphern und ich möchte euch nur ganz kurz euch dazu einladen, eine Metapher von mir zu erzählen. Ich bin ein Fan von griechischer Mythologie. Und jeder hat von Sisyphus gehört, oder? Jeder hat von Sisyphus, die Sisyphus-Aufgabe. Für die, die es nicht wussten, Sisyphus ist ein König gewesen von Korinth, griechische Mythologie. Es wird ja gesagt, ob er der Vater von Odysseus ist oder nicht. Also ich bin ein großer Fan von Odysseus, deswegen zeige ich das sehr gerne. Und zwar die Aufgabe, es ist ja, also der war ein sehr intelligenter Mann, aber er wurde ja bestraft. Und deswegen müsse er auf einem Berg einen großen Ball aus seinem hinaufwälzen oder nach vorne rollen. Jedes Mal, dass er oben war, ist dieser Stein nochmal nach unten gerollt. Eine Sisyphus-Aufgabe, die niemals gelöst werden kann. Was hat jetzt mit Vertret zu tun? Stellt euch mal vor, den Berg symbolisiert die Armut. Den Ball ist die Hoffnung, die die Menschen haben, diese Armut zu verlassen, und die Kraft sind die Preise, die das. Je stärker und höher der Preis ist, desto mehr öfter den Ball nach oben gehen kann. Irgendwann wird der Preis immer weniger und weniger und der Ball fällt nochmal um. Was euch nicht erzählt wird, dass diese Rohstoffe an der Börse gehandelt werden. Alles, was an der Börse gehandelt wird, ändert seinen Preis. Vor nicht mal 3 Jahren hat den Kilo Kakao an der Börse $3,30 gekostet. Mittlerweile kostet jetzt auf $2 das Kilo, also 2000 Euro die Tonne. Und wir sehen, dass der Preis immer nach unten geht. Es geht immer nach unten. Es gibt Organisationen, die diesen Preis, einen Mindestpreis, fest versprechen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid Bauern, ihr bekommt zwar Gehalt dieses Jahr, die gut ist, und in 2, 3 Jahren bekommt ihr die Hälfte. Wie kann ihr dann nach vorne planen? Woher soll alles geschaffen werden? Ich meine, es ist eine Tatsache. Kaffee und Kakao werden an die Börse gehandelt. Und alle, die sich mit der Börse auskennen, wissen, dass da Abweichungen gibt. Und es wird der Mindestpreis dann gesichert für zumindest die Leute, die Kakao. Über die Fairtrade-Strukturen wird uns vielleicht Roland kurz erzählen. Deswegen widme ich mich nicht diesem Weg. Nur gut zuletzt, um ein Statement zu machen. Es gibt die kritische Theorie von Adorno. Alles, was es ist, kann sich ändern, und weil es sich ändern kann, ist es nicht alles. Wir glauben, aber alles, was da ist, alles ist. Und deswegen ist es ja mein Gedankenansatz an Fairtrade. Wir glauben, das ist, was da ist, und mehr gibt es nicht. Ich leite euch an Gedankenansätze. Es muss was anderes geben, es muss irgendein anderes Zentrum. Ich bin ja nicht hier, um euch Lösungsansätze zu predigen, sondern so wie ich einfach darauf alleine kommen. Nur ganz kurz, ich habe das mitgebracht. Und das sind Kakaobohnen, die kommen aus Peru übrigens. Ich bin aus Peru, in Peru geboren. Wer hatte noch nicht eine Kakaobohne in der Hand und gerochen? Wer hatte die noch nicht gehabt? Also jeder hatte. Wie heißt du nochmal?
Ich bin Thorsten.
Thorsten, machst du kurz sagen? Es kommt am Herzen. So. Wie ihr seht, die Bohnen sind ja relativ groß, und was will ich damit mitteilen? Ich habe nicht nur mein pädagogisches Geschicht von einigen indianischen Schamanen im Regenwald gelernt, sondern auch seine Weisheiten, die euch mit euch kurz tragen solltet. Das ist die Identität vieler, die Bohnen, nicht jetzt die Kakao, sondern ein Samen. Die Identität von vielen Indianern, die im Regenwald leben. Sie kämpfen tatsächlich, damit das in keiner Weise verändert werden sollte. Das heißt, in keine Art von Pestiziden, keine Art von Dünger, die giftig sind. Weil es würde eine Veränderung gegen seine eigene Naturrecht widersprechen. Man sagt, es gibt sehr viele Theorien, wenn die Indianer im Regenwald sterben, sterben auch die Wälder in Amazonas. Und sie wollen an sich geschützt werden, aber was ich gesehen habe, sind die lange immer noch so arm wie vor 10 Jahren. Und als ich mir ein Apu, sind ja die Personen, die als Führer, Stammesführer genannt werden, mir gesagt haben, letzte Woche kam jemand und wollte mir meine Kakaobohne kaufen. Sollte bio gar nicht sein, eine bestimmte Mindestgröße besitzen. Aber das ist ja nicht das Problem, sondern er kam mit einem unglaublichen großen Geländewagen und er hat mich gefragt, Hey Fernando, wie viel muss ich arbeiten, damit ich mir auch sowas leisten kann? Er hat gesagt, vielleicht steht mir auch, das ist auch mein Recht, mir irgendetwas leisten zu können. Durch meine Arbeit mit Jugendlichen wird mir oft erzählt, dass die brauchen das nicht. Aber wenn man sich mit diesen Menschen, die haben andere Bedürfnisse, aber seine Art von Ökonomie ist eine andere. So als allererste in jeglichem Wirtschaftsmodell steht die Natur und die Umwelt, weil die mit denen tief verwurzelt sind. Sie wollen schon Gewinn machen, sie wollen schon einen schönen Stand haben, sie wollen auch Wohlstand, aber unter die einzigen Bedingungen, dass die Natur als allererstes heilig und respektiert wird. Kein Fan von Monokulturen und die, wenn man dort ist, das ist ja total katastrophal. Die Leute, die selbst Bohnen ernten, noch nie Schokolade gegessen haben. Ja? Und ich erzähle andersrum, die Leute, die Schokolade gegessen haben, hatten selten eine Kakaobohne in der Hand. So, glaube ich, habe genug geredet und ich überlasse erstmal. Vielen Dank.
Ja, danke für diese Eindrücke, die du mit uns geteilt hast und mythologischen Metaphern. Roland, du hast das Wort und bitte dich um dein Statement zu dem Thema und dann freue ich mich auf eine Diskussion mit euch allen.
Einen schönen guten Abend meinerseits an die Besucher und Besucherinnen dieser Veranstaltung in der Karl-Marx-Stadt hier in Trier. Wer weiß denn von euch oder von Ihnen, wie viele afrikanische Länder ein Ministerium zur Entwicklung von Europa haben? Es gibt zwischen 53 und 56 Ländern in Afrika, je nach Zählweise. Es gibt ein paar Konflikte, die sind je nach Sichtweise anders geklärt. Also zwischen etwas über 50 Länder gibt es in Afrika. Welches afrikanische Land hat ein Ministerium zur Entwicklung von Europa? Wir sind unter uns, mal Schätzungen abgeben oder Namen nennen von Ländern. Das sieht aber jetzt das Programm nicht vor, dass keiner was sagt. Okay, dann werden wir im Laufe der Veranstaltung. Was? Keins. Liegt in der Lostrommel? Hat noch jemand was reinzuwerfen oder ein Land zu erwähnen?
17.
17. 0, 17. Gibt es weitere Beiträge? Südafrika. Was?
Nein, nein.
Gut, 17, Südafrika, keins, Sie haben recht, es ist keins, klar. Wobei Südafrika, das wird häufiger erwähnt, wenn ich diese Frage stelle, weil die Vermutung ist ja naheliegend, aufgrund des wahrgenommenen Entwicklungsstandes würde man Südafrika sowas zutrauen, aber in der Tat, kein Land in Afrika hat ein Ministerium oder eine staatliche Stelle, die dazu da ist, Europa und andere Regionen der Welt zu entwickeln. Aber jedes Land in Europa hat eine solche Stelle. In Deutschland ist es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Manchmal heißen die Ministerien anders oder sind direkt dem Regierungsamt unterstellt. Aber jedes europäische Land beansprucht, andere Länder in der Welt, andere Regionen und Kontinente zu entwickeln. Als wir von der Aktion Dritte Welt sah, anfingen, mit unserer Arbeit, als wir uns gründeten, stand im Mittelpunkt ein Dritte-Welt-Laden. Das war zu einer Zeit, in der zumindest die meisten, die allermeisten hier noch nicht auf der Welt waren, 1982, also damals, im letzten Jahrhundert und auch da schon ein bisschen weiter zurückliegend. 1982 gründeten wir uns mit einem kleinen Dritte-Welt-Laden, aus dem dann peu à peu einige andere Sachen entstanden sind. Ausgangspunkt für diejenigen, die damals dabei waren, die das ganze Projekt aufgezogen haben, war die eher moralische, persönliche moralische Empörung darüber, dass Menschen in der Welt hungern und verhungern, obwohl es genügend Nahrungsmittel gibt. Ja, und um mich über diesen Widerspruch zu ärgern oder empört zu sein, brauche ich nicht studiert zu haben, sondern es ist einfach mal ein eklatanter Widerspruch. Es werden bis heute genügend Nahrungsmittel produziert und trotzdem hungern und verhungern Menschen in der Welt. Alleine mit den in Europa, in den USA und in Kanada, also in Nordamerika, weggeworfenen Nahrungsmitteln könnten alle Hungernden satt werden, genau genommen dreimal. Das ist die Dimension, die wir haben. Und aus dieser Empörung heraus gründeten wir 1982 oder gründeten verschiedene Menschen die Aktion Dritte Welt Saar. Und es fing alles an mit einem kleinen Dritte Weltladen. Nach und nach kamen andere Bereiche dazu, Asylpolitik. Wir waren sehr engagiert oder sind es noch bis heute in der Flüchtlingspolitik, Schengener Abkommen. Das wurde ja hier quasi in der Nähe, in der Luxemburger Grenzort Schengen, vereinbart. Da haben wir verschiedene Protestnoten dagegen gesetzt. Oder wir beschäftigen uns mit ökonomischen Fragen, mit umweltpolitischen Fragen, Agrarpolitik, aber auch mit Antisemitismus, Islamismus und ähnlichen Erscheinungen, die nicht das Beste für die Menschen bedeuten, egal wo sie leben. Ich habe einige Materialien mitgebracht, da kann sich jeder und jede informieren, wer möchte. Für unsere Arbeit sind zwei Säulen relevant. Da sind wir auch schon bei dieser Ausgangsfrage, die ich gestellt habe. Die eine Säule, wir haben, auch wenn es der Name vermuten lässt, bewusst kein Projekt in der sogenannten Dritten Welt, weil wir uns nicht anmaßen möchten, andere über Tausende von Kilometern hinweg zu entwickeln, sondern wir versuchen, das etwas bescheidener anzugehen und versuchen, die eigene Gesellschaft entwicklungspolitisch nach vorne zu bringen oder salopp formuliert vor der eigenen Haustür zu kehren. Und die zweite Säule, auf der unsere Arbeit fußt, ist die Tatsache, dass wir uns als allgemeinpolitische Organisation definieren, also eben nicht zu einem Thema, sondern zu verschiedenen Themen unterwegs sind und diese Themen auch zumindest versuchen, vernetzt, miteinander verwoben und vernetzt zu denken. Unser politisches Ziel ist, dass alle Menschen auf der Welt, egal wo sie leben, den gleichen Zugang zu den materiellen, aber auch zu den kulturellen Gütern ihrer jeweiligen Gesellschaften haben. Salopp formuliert, es ist genug für alle da, nur die Frage ist, wie ist es verteilt, wie ist der Zugang geregelt. Wer uns einordnen möchte, das ist immer so die Frage, wie kann man die oder die Organisation einordnen, dem kann ich anbieten zu sagen, dass wir eine politisch linke NGO sind, aber andererseits ist es natürlich auch wiederum richtig, dass wir bei manchen Themen, die in der politischen Linken zumindest mehrheitlich gesetzt sind, andere Positionen einnehmen, sei es zu Antisemitismus oder Islamismus. Das mag dann jeder und jede handhaben, wie er da sie will. Vielleicht kann man sich auch darauf einigen, wir sind wir. Da muss dann jeder das versuchen hinzukriegen, was er glaubt, hinbekommen zu müssen. Ansonsten von der Struktur her, wir sind in der Tat im Saarland ansässig, da ist die Geschäftsstelle, aber wir arbeiten bundesweit, sind auch Mitglieder, aber auch Aktive aus verschiedenen Bundesländern dabei, auch aus Rheinland-Pfalz, auch aus Trier, aber auch aus weiter entfernten Regionen der Bundesrepublik. Es gibt eine hauptamtliche Stelle, die habe ich inne als Geschäftsführer, was dann auch dazu führt, dass ich an solchen Veranstaltungen teilnehme. Zu meiner Person, ich bin... Also wenn ich gefragt werde, was bist du denn von Beruf, dann je nach Laune sage ich dann auch schon mal, ich bin Politiker. Und dann kommt da natürlich in Deutschland sofort die Frage, wie war es? Ich dachte, du bist in keiner Partei. Ja, oder ihr seid keine Partei. Ja, ja, wir sind keine Partei. A, B, ich bin selbst auch in keiner Partei Mitglied. Aber C, wir sind als Aktion Dritte Welt Saar eine politische Organisation und als Geschäftsführer und auch jeder andere aktive Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist damit natürlich auch Politikerin oder Politiker. Aber ansonsten zu meiner Person, ich bin Familienvater, habe zwei Kinder, bin Eigenheimbesitzer, bin aktiver Fußballfan, von daher habe ich also im Moment auch Zeit für solche Veranstaltungen oder mehr Zeit und bin auch noch Kleingärtner, engagierter, aktiver Kleingärtner, könnte man sagen, 300 Quadratmeter Gemüsegarten und habe auch 5 Hühner zu kontrollieren und musste alles in Einklang miteinander bringen. Und diese Nummer mit der Gartenarbeit, die ich durchaus aus einer gewissen Leidenschaft oder Grundüberzeugung heraus mache, die koppelt sich dann auch mit der politischen Arbeit bei der Aktion Dritte Welt Saar. Und daraus ist entstanden eine Gartenkolumne, die alle 3 Wochen, ich darf mal diese Schleichwerbung erlauben, in der Zeitung Jungle World erscheint. Krauts und Rüben heißt die Kolumne, Krauts und Rüben, der letzte linke Kleingärtner. Morgen kommt die nächste Ausgabe. Könnt ihr euch dann informieren oder lesen, wer das möchte. Da geht es um Hühner, da geht es um Zuckererbsen, da geht es um Mangold, da geht es um andere Dinge, die mir einfallen, um Wasser, aber auch um Fußball. Aber im Kern geht es immer wieder um die Gartenarbeit. Gut, was hat die Aktion Dritte Welt Saar mit, nicht mit Gartenarbeit zu tun, sondern was hat die Aktion Dritte Welt Saar mit fairem Handel zu tun? Das ist ja das Kernthema der heutigen Veranstaltung. Zum einen, wie schon gesagt, wir haben einen Dritte Weltladen seit 1982, heute nennen wir ihn Weltladen. Danach sind halt verschiedene andere Sachen dazugekommen. Wir machen pro Jahr zwei Premium-Veranstaltungen zu fairem Handel. Die habe ich einfach mal hinten zwei Plakate mitgebracht, Allerweltsbasar und Ostermarkt, insbesondere der Allerweltsbasar in der historischen Fellenbergmühle in Merzig über die zwei Etagen dort. Wer sie kennt, die Mühle verteilt, ist gewissermaßen die größte Fairhandelsveranstaltung im Südwesten, also in der Region Rheinland-Pfalz-Saarland. Das machen wir seit, ich glaube, jetzt zum 18. oder 19. Mal in diesem Jahr aus Überzeugung, weil wir das für richtig finden. Wir sind aber auch ein Teil der Struktur dessen, was unter dem Label fairer Handel hier diskutiert wird oder was der Einzelne oder die Einzelne dazu im Kopf haben mag, weil wir seit 35 Jahren aktiv dabei sind. Auch zum Teil bei einer der Handelsorganisationen, bei El Puente, haben wir auch einige wenige Anteilsscheine, um die mal in einer misslichen Situation zu unterstützen. Aber über diese konkrete praktische Aktivität hinaus leisten wir uns auch den Luxus, ab und zu mal über das, was wir machen, nachzudenken. Und haben dann auch ein paar Kritikpunkte zum fairen Handel entwickelt, die wir in dieser Publikation niedergeschrieben haben. Eine vierseitige Flugschrift, die wurde gemeinsam herausgegeben mit dem ökumenischen Netz Rhein-Mosel-Saar, die ihren Sitz, wie es der Name schon andeutet, in Rheinland-Pfalz, also in dem Fall in Koblenz, haben. Es ist eine Kritik, die sich auf politische Sachen bezieht, aber auch eine grundlegende Ökonomiekritik drin. Und meine quasi Vorrednerin hat ja schon dankenswerterweise diese Publikation eingeführt, wofür ich mich auch bedanke, dazu später aber noch mehr. Ansonsten unterstützen wir den fairen Handel auch, indem wir die Initiative ergriffen haben, hier auch einen kleinen Infoflyer, Postkarte erstellt haben zu der Initiative mancher entwicklungspolitischer Gruppen, dass die Polizei auch fair gehandelte Ausrüstungsgegenstände oder Kleidungsstücke etc. anschafft. Wir haben daraus einen fair gehandelten Polizeiknüppel gemacht, kann man sich ja informieren, wir haben das ausgelegt. Es gibt auch einen Film dazu, wenn ich so viel lesen will, 2 Minuten haben wir dazu einen kleinen Film gemacht. Der faire Handel, mein Vorredner hat es gesagt, entstand in den 70er Jahren, gewissermaßen in der Folge von 1968. Es gab verschiedene Ausspreizungen in der damaligen politischen Linken, was soll man jetzt aus dieser Aufbruchssituation machen. Eine dieser Positionen, die daraus entwickelt wurden, war halt der Versuch, Politik mit dem Einkaufskorb zu machen. Das war und ist bis heute der zentrale Slogan, also im Konsumbereich etwas zu verändern, das als etwas Politisches zu begreifen und mit dieser kleinen Einkaufsveränderung, mit dieser kleinen Veränderung am ganz großen Rad zu drehen. Das war vereinfacht gesagt die Idee beim fairen Handel, gewissermaßen einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, in Anspielung auf den Prager Frühling, der ja einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz schaffen wollte. Das war gewissermaßen so die zentrale politische Grundidee des fairen Handels. Die Öste-Konsumkampagne, das war nicht ganz Nicaragua, aber Nicaragua kam kurz danach, die Öste-Konsumkampagne war eine Initiative des ANC in Südafrika, des African National Congress, also unter Vorsitz von Nelson Mandela vereinfacht gesagt, der dazu aufgerufen hatte, kauft keine Früchte der Apartheid. Und das hat hier in Deutschland, das hat die evangelische Frauenhilfe aufgegriffen und hat daraus ihre Kampagne Politik mit dem Einkaufskorb entwickelt und diese Bezugnahme auf die Apartheid, damit gelang gewissermaßen das erste Mal damals in Westdeutschland noch eine Konsumkampagne zu platzieren, die auch eine positive Vision, eine soziale Veränderung im positiven Sinne, im Punkto mehr Teilhabe in der Gesellschaft, in dem Fall Südafrika, in den Mittelpunkt gestellt hat. Es gab danach noch weitere Konsumkampagnen, Nestle tötet Babys, es gab den Nicaragua-Kaffee, es gab Beauty statt Plastik. Da kann man heute, wer denn will, das ein oder andere in diversen Publikationen nachlesen, wobei ich allgemein noch darauf hinweisen möchte, eine Konsumkampagne oder Politik mit dem Einkaufskorb ist nicht per se gut, sondern es führt keinen Weg dran vorbei, dass du deinen Kopf hier oben anstrengst und genau hinschaust, was wird da gerade gefordert, weil es gibt ja in Deutschland eine Konsumkampagne, die liegt ein bisschen weiter zurück, die war nicht sonderlich gut, ne? Kauft nicht bei Juden, auch das war eine Konsumkampagne. Ich setze jetzt nicht den fairen Handel damit klar, ich bitte nicht missverstehen, aber ich will nur sagen, man muss schon den eigenen Kopf anstrengen, zu sagen, ich mache eine Konsumkampagne, heißt nicht per se, dass man auf der richtigen Seite ist. Jedenfalls begann der faire Handel in dieser Zeit, 70er, Anfang 80er, zu boomen. Und es entstanden immer mehr Organisationen, die sich damit beschäftigt haben, die das protegiert haben, vorangebracht haben. Die beiden Kirchen, katholisch und evangelisch, waren da sehr engagiert und hatten auch über ihre Struktur dann natürlich die Situation, dass der faire Handel bis in die bis in das kleinste Dorf getragen wurde. Es entstanden peu à peu die größeren Handelsorganisationen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, die Produkte aus den Ländern des globalen Südens hierher importiert haben. Es entstanden Dritte-Weltläden, später nannten sich einige in eine Weltladen um. Wir haben diese Begriffsbezeichnung bewusst abgelehnt, aber das wäre eine andere Diskussion. Heute gibt es 800 Weltläden, bundesweit etwas über 800 Dritte-Weltläden, eine Weltläden. Und es gibt rund 30.000 Verkaufsstellen des fairen Handels oder wo es faire Handelsprodukte gibt in Form von diversen Supermärkten. Dort gibt es aber immer nur ein sehr kleines Sortiment. Es gibt, von der Winnie ja schon zu Beginn gesagt, auch die Siegelorganisation Transfair. Heute nennen sie oder treten unter dem Markennamen Fairtrade Deutschland auf. Transfair, 1982 gegründet, vergibt nicht nur ein Siegel für Fairhandelsprodukte nach bestimmten Kriterien, sondern das Siegel wird natürlich verkauft. Also die Einnahmen, die Transfair hat, ich hatte eine Zahl noch gefunden, 2009 waren es laut eigenen Angaben 2,8 Millionen Siegelgebühr. Die Einnahmen dienen natürlich zur Refinanzierung der eigenen Arbeit. Transfair hat heute etwas unter 60, knapp unter 60 Mitarbeitern laut eigener Homepage. Und es hat uns auch sehr gefreut, als wir diese Publikation herausgegeben haben, Ende 2015, Anfang 2016, dass dann Transfair, die lag der Taz bei, der Jungle World, dem Neuen Deutschland und verschiedenen anderen Zeitungen, sie hatte eine Auflage von 140.000 Exemplaren. Wer will, kann sie auch drüben noch mitnehmen. Es hat uns sehr gefreut, als wir die herausgegeben haben, als wir dann mitbekamen, dass Transfair ein eigenes Argumentationspapier für die Hauptamtlichen und die Vertreterin von Transfair gemacht hat, fünf oder sechs Seiten lang, damit die auf Veranstaltungen, wenn sie darauf angesprochen werden, die richtigen Gegenargumente gegen dieses kritische Werk dann vorbringen können. Es gibt weiterhin im staatlichen Bereich eine ganz ausgefeilte Anzahl oder ganz breit aufgestellte Anzahl an verschiedenen Organisationen, die für fairen Handel eintreten. Das Bundesministerium hatte ich schon erwähnt. Es gibt die Länder, die Bundesländer, die auf dem Gebiet tätig sind, Förderprogramme auflegen, Bildungsprojekte dazu finanzieren. Es gibt die großen Städte, aber auch Landkreise, zum Teil dann noch kleinere Städte wie Trier oder Saarbrücken oder nochmal unterhalb dieser Hunderttausender Einwohnerzahl gibt es weiterhin auch noch Kommunen, die Förderprogramme auflegen. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine deutlich höhere dreistellige Millionenzahl, 300-400 Euro schätzen wir nach unseren Berechnungen, die dazu verwendet werden, die jährlich ausgegeben werden, um Bildungsprojekte zu fairem Handel, Texte, Erklärungen und so weiter, Studien dazu zu finanzieren. Man kann zusammenfassend sagen, dass der faire Handel heutzutage, das kam ja auch schon im Lauf der Veranstaltung heraus, weitestgehend bis in die kleinste Kommune vertreten ist und auch medienmäßig von den Begrifflichkeiten her, vom Diskurs her, eine Präsenz hat, der du dich eigentlich nicht entziehen kannst, egal ob du online unterwegs bist oder noch eher traditionell auf Printmedien, gedrucktes zurückgreifst oder Fernsehen schaust, das ist vollkommen egal. In irgendeiner Weise wird man immer damit konfrontiert. Wir haben von unserer Seite vier Kritikpunkte am fairen Handel, die ich jetzt nur in geraffter Form benenne. Wie gesagt, wir machen fairen Handel, haben aber auch Kritikpunkte daran. Der eine oder andere oder die eine oder andere mag das als Widerspruch sehen. Das ist natürlich zum Teil ein Widerspruch, völlig klar, aber wir versuchen das auszuhalten, weil das Leben ist ja keine Talkshow, wo nur alles gut oder nur alles schlecht, nur schwarz, nur weiß ist. Das fängt schon bei den eigenen Kindern an, mit trotz bester Vorsätze. Klingt das nicht immer so, wie du dir das vorstellst? Das fängt in der eigenen Beziehung an. Trotz bester Vorsätze geht der Partner oder dreht der Partner oder Partnerin manchmal am Rad und so weiter. Es ist wie im ganz normalen Leben. Insofern, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und vor dem Hintergrund erlauben wir uns die Kritik. Aber wie gesagt, daraus kann man jetzt auch die Schlussfolgerung ziehen, dass es dann logisch wäre, das nicht mehr zu machen oder. Das ist jedem überlassen. Zum einen, meine Kritik, ich sage als ersten Kritikpunkt, die Wachstumseuphorie. Ja, wir haben ja in der Gesellschaft die Situation, wenn in der Wirtschaft oder auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen diskutiert wird, wenn im Bundestag diskutiert wird, da geht es immer darum, wenn es um ökonomische Fragen geht, es muss Wachstum geben. Ja? Es muss immer mehr geben. Und das ist auch beim fairen Handel der Fall, dieses Setzen auf eine totale Wachstumseuphorie, das schlägt sich auch in den diversen Publikationen nieder, sei es GEPA oder auch El Puente, wo wir selber drin sind. Ich habe zwei dieser Artikel mal mitgebracht, wo Wachstumsraten zum Teil angegeben werden, gegenüber denen ist das chinesische Wachstum ein Waisenkind dagegen. Ja? Also das sehe ich schon als ein Problem an, dieses Setzen auf Wachstum. Mein Eindruck ist, dass der faire Handel auch aufgrund dieser extremen Finanzen, die da im Hintergrund eine Rolle spielen und damit auch jede Menge hauptamtliche Stellen, dass der faire Handel mittlerweile zu einer bundesweit aufgestellten, allerdings dezentral organisierten Fabrik mutiert ist, die republikweit im Drei-Schicht-Betrieb am Fließband nonstop Tag und Nacht produziert, und zwar Texte, Pressemitteilungen, Veranstaltungen, Definitionen, Unterrichtseinheiten, Seminare, Workshops. Und damit natürlich auch, wenn man diese Sachen diskurstechnisch, theoretisch betrachtet, natürlich auch in hohem Maße definiert, was ist fairer Handel, was ist gut oder schlecht in der Gesellschaft, was kann man machen, was kann man nicht machen, wo sind die Leitplanken und wo sind die Grenzen für eigenes Engagement. Eine zweite Kritik, die Gewerkschaftsferne des fairen Handels. Es geht im Gegensatz zu meiner Vorvorrednerin nicht darum, also ich habe nicht das Problem, dass in Lidl faire Handelsprodukte angeboten werden, auch wenn es das regelmäßig auf Veranstaltungen vorgeworfen wird. Das sagen wir dann zwar immer, dass das nicht unser Problem ist, aber okay, es steht wohl in eurem Papier drin, dann müsst ihr das auch bringen. Im Jahre 2006 geriet der Lidl-Konzern durch die Aktivitäten der hiesigen, der deutschen Gewerkschaft Verdi massiv in Misskredit zurecht. Lidl überwachte seine Angestellten auf der Toilette mit Videoüberwachung, hatte ein extrem aggressives Mobbing-System gegenüber den eigenen Kassierern und vor allen Dingen Kassiererinnen eingeführt, immer mehr arbeiten, also immer mehr Produkte über den Scanner ziehen etc. Gewerkschaftliche Organisierung war verboten. Leute, die sich gewerkschaftlich organisierten bei Lidl, wurden gekündigt, durften keinen Betriebsrat gründen und so weiter. Und diese ganze Diskussion eskalierte immer stärker. Verdi war total in der Vorderhand, beherrschte die Diskussion, war sozusagen kurz davor auch den Schlag zu setzen und endlich es durchzusetzen, dass Gewerkschaften nicht nur offiziell, sondern real bei Lidl zugelassen werden. Und dann ist Lidl etwas gelungen, was jedem Menschen, der in der Kommunikationsbranche arbeitet, mit der Zunge schnalzen lässt. Lidl gelang es, einige wenige, gewissermaßen eine Handvoll Transferprodukte, also Produkte aus fairem Handel zu siegeln, sie ins Regal zu stellen und sich hinzustellen als sozialer und gerechter, großzügiger Arbeitgeber. Und damit war Verdi die Luft genommen. Damit war die Lidl-Kritik auch medial komplett weitestgehend aus der Diskussion in Deutschland verschwunden. Zweites Beispiel, als im Jahre 2010 die US-Kaffeehauskette Starbucks in den USA erhebliche Probleme hatte. Es gab Arbeitskämpfe, es gab Menschen, die sich gewerkschaftlich organisieren wollten. Die flogen raus, es gab riesiges Gerangel. Als Starbucks diese Probleme in den USA hatte, gelang Starbucks auch wieder ein Medien-Coup, allerdings in Deutschland. Starbucks listete einen fair gehandelten Kaffee und wurde von Transfer mit Shake-Hands und mit Kuss und so weiter, mit öffentlichen Tam-Tam begrüßt und gelobt und gewissermaßen schon, man bedankte sich von seitens der Fairhandelsszene, seitens von Transfer bei Starbucks und legitimierte aus unserer Sicht damit das gewerkschaftsfeindliche Verhalten. Auch aktuell gibt es in Deutschland, wenn auch auf niedrigerem Niveau, Arbeitskämpfe bei Starbucks wegen Nichteinhaltung von Mindestlohn und diese ganzen Prozeduren, die in dem Bereich laufen mit Arbeitsmobbing. Und wir haben gemeinsam mit der Gewerkschaft NGG, Nahrung, Gaststätten, Genuss, Mitte März dieses Jahres, ich habe sie drüben mitgebracht, eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, wo wir auf diesen Widerspruch hinweisen, dass bis heute Transfer Deutschland hingeht, also Fairtrade Deutschland, so der Markenname, dass Fairtrade Deutschland bis heute hingeht und Starbucks immer wieder lobt und huldigt hier in Deutschland, obwohl die sich extrem gewerkschaftsfeindlich verhalten. Das ist aus unserer Sicht ein Problem und sollte geändert werden. Man kann ja auch fairen Handel machen und braucht nicht gewerkschaftsfeindlich zu sein. Das ist ja kein Muss. Man kann es so machen, aber man muss es ja nicht zwingend machen. Jedenfalls an dem Punkt gehen wir nicht mit. Und die zwei letzten Kritikpunkte. Fairer Handel deutet, also ne, es geht ja von der Begrifflichkeit eigentlich um Wirtschaft. Handel hat ja irgendetwas mit Ökonomie und Wirtschaft zu tun. Wenn man sich aber jetzt die ganzen Publikationen anschaut, die permanent produziert werden, Studien, Expertisen, noch und nöcher zu fairem Handel, dann gibt es dort, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Auseinandersetzung mit Ökonomie, Ökonomiekritik oder wir sind hier in der Karl-Marx-Stadt hier mit solchen Dingen schon mal 0,0 oder fast 0,0 oder weitestgehend 0,0. Ja, man beschäftigt sich von der Begrifflichkeit mit Handel, mit Ökonomie, man beschäftigt, das ist die Begrifflichkeit, man beschäftigt, wenn man aber dann hinschaut, ne, und zwar nicht Backstage, sondern wirklich, was findet auf der Bühne statt, dann taucht Handel, dann taucht also vor allem Ökonomie überhaupt nicht mehr auf. Ja? Und Das ist für mich eine eher mit, dann lassen wir das. Man kann den Kapitalismus auch nicht fair machen, das ist logisch, ja. Weil der Kapitalismus besteht darin, dass er seinem irrationalen Selbstzweck, der Vermehrung von Wert, folgt. Es gibt, egal in welcher kapitalistischer Ökonomie oder Marktwirtschaftsökonomie du tätig bist, es geht immer darum, auch wenn du selber als Akteur tätig bist, dem kann man sich auch nicht entziehen, es geht immer darum, aus einem Euro zwei Euro zu machen. Das ist immer das Prinzip, ja, immer aus einem Euro zwei Euro. Was produziert wird, ist vollkommen egal, ne? Sondern es geht immer darum, aus einem zwei zu machen, sprich mehr zu produzieren, mehr umzusetzen, mehr Märkte zu erschließen, mehr zu verkaufen, Mehrwert zu realisieren. Und wenn dann eben mehr Geld da ist, dann wird es an der Börse angelegt und dann kommst du zu dieser idiotischen oder scheinbar idiotischen Situation, dass das Zigfache von Weizen an der Börse gehandelt wird, als real da ist. Ja, das Beispiel, es werden 50 Tonnen Weizen gehandelt, es ist aber nur eine Tonne real da. Da könnte man ja sagen, ja, wieso funktioniert das? Das System funktioniert, weil alle mitmachen, weil alle es wissen, dass sie hier eine völlige Fiktion nachhäscheln. Es funktioniert aber nur so lange, solange alle mitmachen. Solange einige anfangen mit Panikverkäufen, gibt es den Crash 1929 oder jetzt auch 2008, 2009. Das nennt sich dann Finanzkrise mit katastrophalen Auswirkungen an den Rändern der kapitalistischen Ökonomie, mit etwas zurückhaltenderen Auswirkungen in Europa, wobei auch hier an den Rändern Spanien, Portugal, Griechenland-Krise, das sind so typische Beispiele, wo dann auch an den Rändern der Zentren die Ökonomie crashen tut. So, und der letzte Punkt meiner Kritik wäre die neben der Gewerkschaft oder neben der Ökonomieferne auch, dass in unserer Beobachtung nach die überwiegende Mehrzahl, es gibt Ausnahmen, aber die überwiegende Mehrzahl der vier Handelsakteure mit Politik nichts am Hut hat. Ja? Es ist zum Beispiel auffallend, also vier Handelsakteure beanspruchen ja für soziale Gerechtigkeit zu sein. Das ist ja das Credo, sozial und gerecht oder eben soziale Gerechtigkeit. Ja? Und haben auch von der Ursprünglichkeit her, der Kollege vor mir hat es sehr deutlich gesagt, 70er Jahre Nicaragua, einen universellen Gerechtigkeitsanspruch. Das ist nicht nur der auf ein Land oder auf einen Kontinent bezogenen Gerechtigkeitsanspruch, sondern einen universellen Gerechtigkeitsanspruch. Und dem werden sie meines Erachtens nicht gerecht, wenn man sich mal anschaut, das größte gesellschaftliche oder wirtschaftliche Umverteilungsprojekt in Deutschland, Umverlagerung des Reichtums von unten nach oben, also Agenda 2010, besser bekannt unter Hartz IV von der SPD und den Grünen, als sie in den 2000er Jahren regierten, durchgeführt, gegen Proteste der Gewerkschaften. Dieses größte Umverteilungsprojekt fand ohne Proteste aus der Vierhandelsbewegung statt. Die Vierhandelsszene hat sich nicht, von Ausnahmen abgesehen, aber eine Schwalbe macht keinen Sommer, hat sich nicht an den Protesten dagegen beteiligt. Und wenn ich aber für Gerechtigkeit eintrete, egal ob ich Atheist, Katholik oder was auch immer, Sozialist, Kommunist, egal unter welchem Label ich firmiere, bin, dann wäre das doch nicht nur die Gelegenheit gewesen, sondern es wäre ein Muss gewesen, gegen diesen Irrsinn, wo die Massenarmut in Deutschland regelrecht staatlicherseits gewollt organisiert worden ist, mal auf die Straße zu gehen. Das fand aber auch nicht statt. Und das ist leider sehr typisch für Handelsakteure, dass sie mit all diesen Protesten, auch mit anderen Verteilungskämpfen, ich habe Gewerkschaften erwähnt, ich habe das jetzt erwähnt, man könnte die Kämpfe von Flüchtlingen erwähnen oder von Männern und Frauen gegen den islamistischen Irrsinn, was auch immer. Bei all diesen Verteilungskämpfen um mehr Gerechtigkeit und Teilhabe von allen Menschen an den Gütern dieser Gesellschaft sind für Handelsakteure nicht dabei. Das ist eine Kritik, die wir haben. Abschließend, warum ist der faire Handel so erfolgreich? Man kann auch sagen, warum machen wir den fairen Handel? Wer will, kann auch diese Frage stellen. Ich stelle es aber ein bisschen anders. Warum ist der faire Handel so erfolgreich? Zum einen, er beantwortet relativ zügig und eloquent die linke Frage nach dem revolutionären Subjekt, nach der sozialen Veränderung. Er gibt eine Antwort auf diese Frage, die anderswo nicht mehr gegeben wird oder man glaubt, dass sie anderswo nicht mehr gegeben wird. Und der faire Handel bedient zwei Leitbilder, die sich bedingen, die absolut zentral, das sind zwei Säulen, auf denen er steht. Zum einen ein Diktat der Praxis, gekoppelt mit dem Diktat der Theoriefeindlichkeit. Ja, du kannst heute kaum noch in eine Diskussion gehen und ein paar Sachen reflektierter sagen, nicht nur praxismäßig, du wirst, egal, auch nicht nur zum fairen Handel, das erleben noch andere Leute von uns, die unterwegs sind, die öffentlich auftreten, man wird sofort festgenagelt nach dem Motto, ja, alles schön und gut, ich finde das auch wichtig, ein bisschen Kritik muss man ja zulassen und so weiter und so weiter, aber was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich als Verbraucher, ich als Verbraucherin, was kann ich denn jetzt konkret und direkt tun? Und wir sind hier an einer Universität, ich weiß, dass auch hier die Praxishuberei, wie auch an allen anderen Universitäten in Deutschland und anderswo, um sich gegriffen hat, ja, Aber Praxisorientierung ist zunächst einmal der Feind einer jeglichen theoretischen Auseinandersetzung. Praxisorientierung, das ist wie dieser Knüppel, den hast du praktisch und damit haust du auf den Kopf drauf und zerstörst Reflexion, zerstörst oder ja, machst halt theoretische Auseinandersetzung unmöglich. Der faire Handel ist erfolgreich, weil er eben sofortige Umsetzung ermöglicht, weil er wegführt von Politik und Ökonomie. Man beschäftigt sich nicht mit diesen schmutzigen Sachen, wo man eben nicht direkt eine Antwort hat auf das, wie es morgen weitergehen kann. Man kann direkt anfangen, man braucht auch keine Ahnung zu haben, weder von Politik noch von Ökonomie. Du kannst sofort anfangen. Ja? Niemand von euch würde sich von mir oder vor mir auf den Operationstisch liegen und von mir am Blinddarm operieren lassen. Da würde jeder sagen, der Röder spinnt. Korrekt, wenn ich das verlangen würde, wäre ich verrückt. Ja? Aber bei fairem Handel, es wird überhaupt nicht verlangt, dass Leute Ahnung haben von Politik, also auch von politischer Ökonomie, von Wirtschaft und so weiter. Es ist vollkommen egal, man kann direkt anfangen. Das ist nicht per se schlecht. Ja? Das ist ein Problem, aber es ist zunächst mal nicht per se schlecht, weil es demokratietheoretisch ja bedeutet, viele können, oder niedrigschwelliges Angebot, niedrigschwellige Mitmachmöglichkeiten, viele können sich daran beteiligen, das ist positiv, aber das andere nimmt man dann eben auch mit in Kauf, dass auf Grundlage von einer fast schon fundierten Ahnungslosigkeit viel geredet wird und viel gemacht wird. Das ist das Problem, was man da mit sich nimmt. Für Parteipolitiker ist der faire Handel eine wunderbare Sache, so wie sie sich früher oder zum Teil heute noch mit kleinen Kindern an der Hand oder auf dem Arm präsentieren, so präsentieren sie sich heute auch mit fairem Handel und können sicher sein, dass sie damit immer emotionsmäßig in die Herzen der Menschen kommen. Das ist ja für Parteileute, die ja logischerweise auch ständig im Wahlkampf sind, was ich auch gar nicht in Abrede oder was ich nicht kritisiere, das ist ja für die auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Abschließend letzter Satz, da bin ich am Ende. Der faire Handel verspricht eine moralische Regulierung des Weltmarktes, aber das kann er nicht einhalten. Er kann für einige wenige Menschen in der Tat eine Verbesserung schaffen, das ist auch schon viel in der heutigen Zeit, aber er kann nicht für eine gerechtere Welt eintreten, beziehungsweise eine bessere, eine gerechtere Welt, um auch die Ausgangsfrage zu beantworten, eine gerechtere Welt bekommst du nicht oder kannst du dir nicht über das Ladenregal zusammen kaufen. Danke. Arbeitet deshalb gegen Gewerkschaften seitens der Fairhandelsbewegung. Transfer ist ja nur ein Teil der Fairhandelsbewegung. Man arbeitet deshalb dagegen, weil es das eigene Tun, was moralisch sehr stark legitimiert wird, weil es das eigene Tun stören würde, sich mit den Gewerkschaften gemein zu machen. Wenn ich hier davon spreche, sich mit Verdi oder der NGG, der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Genuss, gemein zu machen, mit ihnen gemeinsam gegen unfaire Arbeitsbedingungen bei Starbucks zu kämpfen, dann hat das ja nichts mit Kapitalismus stürzen oder revolutionärem Aufruf und so weiter zu tun. Das ist knallharte Realpolitik, die die Gewerkschaften machen. Es geht um ein bisschen mehr Beteiligung an dem großen Kuchen, der verteilt wird. Aber die Fairhandelsszene hat mit diesem Anspruch nichts zu tun. Und das darf man nicht unterschätzen, dass Hunderte von Millionen Euro jedes Jahr von BMZ, von Länderhaushalten, von Kommunen in diese Bewegung hineingepumpt werden, dass Stellen geschaffen werden, dass das eine permanent produzierende Fabrik ist. Da wird Hegemonie produziert. Ja, da werden genau diese Bilder produziert, dass es eben schön ist, sich mit Fairhandelsprodukten öffentlich zu schmücken und dann kommt das zustande, was Parteipolitiker machen. Ja? Ich habe nicht kritisiert, dass die sich mit einem Siegel schmücken. Ich habe an dem Transfersiegel gar keine grundlegende Kritik, auch wenn es sicherlich etwas niedrigschwelliger ist. Die GEPA zum Beispiel ist bei Siegel ihre Produkte nicht mehr mit dem Transfersiegel. Das ist aber nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich finde es prinzipiell in Ordnung, dass es Siegel gibt, auch im Bioland, Demeter und so weiter, Naturland im Ökobereich. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass trotz aller Siegel der faire Handel ein Teil der ganz normalen kapitalistischen Ökonomie ist. Genauso wie die Biolandwirtschaft ein Teil der ganz normalen Landwirtschaft ist. Bio ist eine andere Anbaumethode, aber kein anderes Anbausystem. Fairer Handel ist eine andere Anbaumethode, in Anführungszeichen, aber kein anderes Wirtschaftssystem. Es müsste weltweit gesehen darum gehen, diese immer gleichen Stoffströme vom Süden, vom globalen Süden in den globalen Norden zu kappen oder zumindest zu bremsen. Wir haben doch das Problem, dass die Produkte nach wie vor unverarbeitet hierher kommen, hier verarbeitet werden, hier wird der Gewinn gemacht. Und umgekehrt gibt es in Deutschland ein schönes Beispiel dafür, wie es hier auch zum Teil so abläuft, nämlich im Bereich der Milchwirtschaft. Die Bauern sind reine, die Milchbauern und Bäuerinnen in Deutschland, in Europa, sind reine Rohstofflieferanten. Sie liefern die Milch ab bei ihrer, in Anführungszeichen, in doppelten Anführungszeichen, bei ihrer Molkerei, sei es Hochwald oder Mu, beziehungsweise Arla Food in Hohensfeld in der Eifel. Die produzieren Trockenmilch daraus, Kondensmilch, also Trockenmilch bei Alafood, Kondensmilch bei Hoch, bei den Talfang. Diese Trockenmilch und Kondensmilch geht auf den westafrikanischen, geht auf den asiatischen Markt und zerstört dort einheimische Existenzen. Hier toben aber Verteilungskämpfe. Die Bauern, viele Milchbauern wollen aus diesem Irrsinn, der sie zwingt in diese irrsinnige Konkurrenz zu ihren Kollegen im Senegal, sodass durch ihre Hände Arbeit hier ihre Kollegen im Senegal über die Wupper getrieben werden, also in die Krise hineingetrieben werden. Es gibt viele Milchbauern hier, die wollen raus aus diesem Irrsinn. Die werden aber nicht unterstützt, die lässt man alleine. Die lässt die CDU alleine, die FDP, die SPD, bedingt die Grünen, unterstützen sie noch, bedingt die Linke, aber im Großen und Ganzen außerhalb der Parteien, NGO-Szene, null, Verhandelsszene, null. Aber an dieser Schraube kann man drehen, wenn nämlich Bauern, es gibt einige wenige, die das bereits gemacht haben, ich rede von konventionell wirtschaftenden Milchbauern, wenn hier Milchbauern aus der Sojaverfütterung aussteigen und einheimische Eiweißträger, Ackerboden, Futtererbsen etc. anbauen, ja, dann hilft das den Bauern und Bäuerinnen in Paraguay, beziehungsweise dann ist der Druck weg, dass weiterhin extreme Warenströme, Stoffströme vom globalen Süden in den globalen Norden kommen. Noch eine Bemerkung hier zu dieser Flugschrift.
Darf ich ganz kurz da einhaken, weil das ist vielleicht auch eine interessante Information. Es gibt jetzt seit einiger Zeit, noch nicht allzu lange, auch eine konventionelle Milchviehwirtschaft, aber es gibt einen Betrieb, der neben der Milchviehwirtschaft auch eine eigene Molkerei gegründet hat, nämlich in Hetzerath, der Engelhof. Mittlerweile hier auch in vielen Märkten in der Region erhältlich. Also keine Bio-Molkerei, aber eine regionale Molkerei, die also genau diesen Ausbruchsversuch unternommen hat. Jetzt sind wir von der Kakao über die Milch, vielleicht dann demnächst bei der Schokolade. Du wolltest noch gerne zur Flugschrift replizieren, das habe ich wahrgenommen. Ich würde gerne, aber weil wir jetzt schon 8 Uhr haben...
Es gibt ja überall in der Welt Menschen, die sich gegen diesen Irrsinn der Waren und Rohstoffströme vom Süden, vom globalen Süden in den globalen Norden wehren, die sich dagegen einsetzen. Die Enteignung der Bauern und Bäuerinnen in Paraguay. Paraguay ist heute der viertgrößte Sojaexporteur und produziert ohne Ende kilometerlange Sojafelder, also auf kilometerlang sich erstreckenden Sojafeldern Soja für den europäischen Markt. Diese Enteignung der Bauern und Bäuerinnen, die hat ja nicht freiwillig stattgefunden. Das waren Kämpfe, politische und ökonomische Kämpfe, die dort stattgefunden haben, die halt leider negativ oder für die meisten negativ ausgingen. Es waren auch Kämpfe, die von Europa leider nicht unterstützt wurden. Um die Stoffströme umzukehren, finde ich, muss man hier ansetzen, wo im Prinzip die ökonomisch dominanten Nationen vorhanden sind. Und es gibt, ich sage es nochmal, es gibt Milchbauern und Bäuerinnen, die wollen raus aus diesem Irrsinn, dass sie billiges Soja aus Paraguay, Argentinien oder vor allem aus Paraguay hier verfüttern, dass hier Milch im Überschuss produziert wird, was politisch gewollt wird von der europäischen Landwirtschaftspolitik. Und die überschüssige Milch geht dann über den Umweg Molkerei Talfang, Ponsfeld geht sie dann als Milchpulver und Kondensmilch unter anderem auf den westafrikanischen Markt und zerstört dort bäuerliche Existenzen. Das wollen Bauern hier, aber dafür müssen sie unterstützt werden. Dafür müssen sie auch mal von den NGOs unterstützt werden. Und wenn ich die Situation erlebe, dass wir seitens der Aktion Dritte Welt SAR die einzige NGO sind, die auf der Grünen Woche am bundesweiten Milchsymposium des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter teilnimmt, seit 6 Jahren die einzige NGO, die das macht. Es gibt ja zahlreiche NGOs, die sich agrarpolitisch völlig spezialisiert haben. Das ist ja für uns nur ein Thema unter mehreren. Wenn wir die einzige sind, dann kann ich doch nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Ja? Und nochmal, es gibt überall, wo diese Stoffströme stattfinden, gibt es auch, das nehmen wir hier oft nicht wahr, weil wir dafür keine Optik haben, weil wir ja andere entwickeln, aber nicht, ne? Also weil wir immer diesen paternalistischen Duktus drin haben. Überall gibt es Kämpfe, soziale, politische Auseinandersetzungen. Die Leute wollen das nicht. Also in Indien vor einigen Jahren Bauern und Bäuerinnen, mehr oder weniger wurde ihnen gentechnisch verändertes Saatgut via Monsanto aufgenötigt, gekoppelt mit enormen Krediten. Sie konnten die Kredite nicht zurückzahlen, da das Saatgut nicht die Musterernten, die fantasievollen Musterernten erbrachte, die angekündigt und versprochen wurden. Und das hat Tausende, mehrere, weit über 10.000 Bäuern und Bäuerinnen in den Selbstmord getrieben. Davon hast du hier nur, da musst du schon in Fachverteilern drin sein, um das mitbekommen zu haben. Das heißt, unsere eigene Optik, Vandana Shiva hat das mal in ausführlicher Form dargestellt, auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland. Aber es ist ganz schwierig, diese Dimension in den eigenen Fokus zu bekommen. Mein Plädoyer geht dahin, sehr wohl fairen Handel zu machen. Das ist ein bisschen untergegangen, weil ich Kritik daran habe. Wir machen fairen Handel. Wir machen, wie gesagt, auch die zwei größten Fairhandelsevents hier in der Region. Aber es geht auch darum, nicht die Augen vor der Realität zu verschließen. Und die Realität ist eben, dass der faire Handel, dass die Mehrzahl der Akteure, nicht alle, aber die Mehrzahl leider Gottes gewerkschaftsfeindlich und politikabstinent sind. Ja? Und meine Emotionalität eben, die hat damit was zu tun. Nicht, weil ich jetzt keinen Bock mehr hatte auf die Diskussion, sondern wir sind als Aktion Dritte Welt Saar Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das heißt, wir bekommen permanent die ganzen Studien auch vorgelegt zum Thema Armut in Deutschland. Armut in Deutschland. Ja? Und da hat sich seit den 2000er Jahren, seit den sogenannten Hartz-IV-Reformen, ich habe nicht genug Anführungszeichen, um das Wort Hartz-IV-Reformen zu umklammern. Ja, seit dieser Agenda 2010 von SPD und Grünen hat sich die Armut in Deutschland extrem erhöht. Ja, und es gibt Menschen hier, die leiden Hunger in Deutschland, auch wenn wir das nicht wahrnehmen. Ja. Und ich bitte dringend darum, aufzuhören, so zu tun, als sei in Deutschland die Welt in Ordnung. Es gibt hier Menschen, die Hunger leiden. Es gibt Kinder, die nicht genug zu essen haben. Das ist die Situation in Deutschland, ja. Auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Ein letztes, lass mich das bitte noch sagen, ja, zu dieser Flugschrift. Die wurde erstellt von zwei Organisationen, dem nicht ökonomischen, sondern dem ökumenischen Netz Rhein-Mosel-Saar, also evangelische und katholische Gruppen sind da in Koblenz zusammengeschlossen und der Aktion Dritte Welt Saar. Beide Organisationen sind grob gesagt seit 35 Jahren, die glaube ich seit 20 oder Jahren in etwa tätig. Beide Organisationen sind aufs Engste über Jahrzehnte hinweg mit dem fairen Handel verwoben und vernetzt. Trotzdem ist dort, wie bei uns, Kritik daran entstanden über das eigene Tun. Ist Kritik an den eigenen Aktivitäten entstanden und wir haben uns zusammengesetzt. Ein Jahr lang hat dieser Redaktionsprozess, dieser Publikationsprozess dann gedauert, haben die Kritikpunkte formuliert, haben einen größeren Artikel zum Thema politische Kritik erstellt und haben auch einen Artikel erstellt zu einer ökonomischen Kritik, die zugegebenermaßen sich an Karl Marx orientiert. Ja, das ist vielleicht nicht für jeden so hinnehmbar, für uns ist es hinnehmbar, weil sich dadurch Erkenntnisse ergeben, die über den Ist-Zustand hinausweisen. Zusammenfassend sage ich, ja zum fairen Handel, aber bitte hört auf, gewerkschaftsfeindlich zu sein oder sich als politisch abstinent zu betrachten, auch wenn das politische Abstinenzratum durch diese 200-400 Millionen Euro, die jedes Jahr reingepumpt werden, auch gefördert wird. Ja, wir machen beides. Ich finde, man kann beides machen. Es ist natürlich schwierig, das auszuhalten. Wenn ich für Handelsprodukte verkaufe, habe ich natürlich die Kritik auch im Hintergrund, kommuniziere sie aber nicht mehr unbedingt direkt. Wenn ich jetzt die Kritik hier in den Vordergrund stelle, dann sitze ich natürlich nicht hier und verkaufe für Handelsprodukte. Aber wir machen beides. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ich kann euch oder Sie nur einladen, uns dabei zu begleiten, ein Stück weit vielleicht auch mitzumachen. Ich habe hier eine Newsletterliste rundgehen lassen. Kann man sich eintragen und sich über unsere sonstigen Aktivitäten informieren und vielleicht dann gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ich habe keine Kritik, keine grundlegende, oder ich lehne den fairen Handel nicht ab, aber so wie er betrieben wird mit dieser Gewerkschaftsfeindlichkeit, bitteschön, das bin ich nicht bereit mitzumachen. Ich unterstütze generell keine Bewegung, die sich gewerkschaftsfeindlich agiert. Ich habe sehr viel Kritik an Gewerkschaften, ich bin Verdi-Mitglied. Was die zum Thema Heuschreckenkapitalismus publiziert haben, ist unter aller Sau gewesen, ja, das habe ich auch öffentlich gesagt. Ich bin nicht aktiv bei der Gewerkschaft, aber ich bin prinzipiell dafür, dass es in einer Gesellschaft auch eine Gewerkschaft geben muss. Dankeschön.
Ja, also danke dafür und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiges Statement gewesen, zu sagen, Armut anderswo heißt nicht, dass wir hier sagen können, alles ist in Ordnung. Also die Kritik an Armut und falschen Stromlenkungen und ausbeuterischen Verhältnissen zu unseren Gunsten im globalen Süden heißt nicht, dass dann hier nichts zu tun wäre und vor der eigenen Tür zu kehren, schließt aber andererseits auch nicht aus, dass man Initiativen verfolgt, die das Leben von Menschen auf dem anderen Ende der Welt, am anderen Ende der Welt um ein Vielfaches verbessern, was wir heute gehört haben. Ich glaube, das Kind weiter dabei zu begleiten, dass es nicht nur die ersten Schritte macht, sondern neben dem Laufen auch das Rennen lernt und weiter daran zu arbeiten, dass gerechte Entlohnung, das Ende von Sklaventum und Ausbeutung, ob das jetzt in Almeria ist oder in Angola, beendet wird und insgesamt eine gerechtere Welt entsteht, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber die Frage des heutigen Abends, ist das käuflich, denke ich, haben wir ausreichend beantwortet. Ich freue mich auf jeden Fall nach wie vor, über diese Ansätze und hoffe, dass die theoretische Diskussion fortgesetzt wird. Ich würde mich freuen, wenn die beiden Referate das aufgreifen würden, vielleicht auch nochmal ein bisschen zu hinterfragen, nicht, was kann ich konkret hier in Trier tun, wo gibt es den Stadtcafé zu kaufen, sondern ein bisschen darüber nachzudenken, wie also die theoretische Lösung dieses aufgerissenen Problems aussehen könnte. Vielleicht können wir dann die Diskussion an einer anderen Stelle nochmal fortsetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Diskutanten für ihre Statements, für ihr Engagement in der Sache und bei allen Zuhörenden fürs Dabeisein, fürs Kommentieren und kritische Nachhaken und fürs lange Ausharren. Und möchte uns an dieser Stelle noch allen einen schönen Restabend wünschen und freue mich auf die nächsten Diskussionen hier mit euch.